haben es fast geschafft. Noch nicht ganz. Müsst ihr noch mal ran. Warte ich auf eure Fragen oder Berichte, was ihr vielleicht auch erzählen wollt, wo was passiert oder nicht passiert ist in der Familie.
Bei mir war jetzt von Anfang an das Thema Veränderung und Entstehen und Vergehen da, also visuell in Form von Flackern und Flirren, feinstofflich auch von Punkten oder Impulsen hat sich das angefühlt, so tsch, 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 überall. Und das war einerseits, unten drunter war eine starke Ruhe, in dieser ganzen ständigen flackernden Bewegung. Und dann hatte ich versucht, oder dann, weil du vorher darauf hingewiesen hattest, eben die Schärfe nochmal einzustellen. Irgendwie habe ich dann daraus, glaube ich, ein Ding gemacht, indem ich das als Forschungsobjekt betrachtet habe und wusste nicht genau, wie ich damit umgehen kann, ob ich da Einsichten rausziehen kann, außer dass eben alles ständig irgendwie kommt und geht und irgendwie nichts zu greifen ist. Und Ducker irgendwie auch drin war, weil eben das auch nicht abstellbar ist. Aber ich wusste nicht genau, wie ich damit umgehen kann, ob ich es einfach da lasse und beobachte und einfach kein Konzept reingebe oder ob ich eben da forschen kann damit.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich persönlich würde sagen, sowohl als auch. Es hängt auch ein bisschen von der Situation ab. Also wenn man anfängt darüber nachzudenken, weil es passiert, dann geht es meistens schief. Ne? Dann ist es eben, weil der Geist nicht ruhig genug ist. Und auf der anderen Seite kann es aber dann sinnvoll sein, gerade wenn man einen guten Zugang hat zu diesem direkten Unbeständigkeitserleben. Also vielleicht nicht so sehr einen Schluss zu ziehen, als sich zusätzliche Aspekte zu vergegenwärtigen. Ja, wenn der Buddha von Unbeständigkeitsbetrachtung spricht, dann klingt das so, also jetzt, egal in welcher Klassifizierung, jedes Geräusch oder jeder Bewusstseinsmoment, jedes Gefühl, das so betrachtet wird, sei es intern oder extern, grob oder fein, und dann kommt auch ein spannender Punkt, sei es vergangen, zukünftig oder gegenwärtig. Ja? Und das finde ich dann zum Beispiel eine interessante Reflexionsmöglichkeit, wenn ich wirklich einen direkten Zugang habe und sehe, ja, so ist es, dass sich da alles ständig aufbaut und wieder auflöst. Und dann kann ich da eine Reflexion dazu holen. So, ja, das ist nicht nur jetzt so, das war auch immer schon so, obwohl ich es vielleicht die meiste Zeit nicht bemerkt habe. Na, meine schönsten Momente, meine schlimmsten Momente und die ganze Alltagssuppe dazwischen, das war immer schon so. Und auch in der Zukunft, egal wie ich mich anstelle und wie geschickt ich mir das Leben hindrehe, genau so wird es immer sein. Und dann kann man das die intuitive Einsicht so nochmal ausbreiten. So in den Regenschirm, das noch so aufklappen, damit eine damit wir verstehen, dass das ein universelles Daseinsmerkmal ist. Ja, das kann dann schon ganz eine interessante Wirkung haben, ne? Dass man dann merkt, ja, klar, ich könnte jetzt im Urlaub noch irgendwo auf Safari nach Afrika oder keine Ahnung was, aber was anderes als das, was ich jetzt gerade erlebe, ist unter diesem Aspekt, unter diesem Blickwinkel ist das auch nichts anderes. Ja, vielleicht irgendwie der Sonnenuntergang besonders schön, aber es wird auch nur ein unbeständiges Flimmern sein. Oder auch in die andere Richtung, mit unangenehmen Dingen, vor denen man sich vielleicht fürchtet. So, also schlimmer als so, wie es jetzt schon ist, kann es eigentlich nicht werden. Unbeständiger kann es nicht werden, als es jetzt schon ist. Und das unterstützt meiner Erfahrung nach auch dann eben diesen Entreizungseffekt noch einmal. Dann merkt man, ja, dann kann ich doch eigentlich gleich bei dem bleiben, was jetzt gerade da ist. Das ist, glaube ich, sinnvoller als dann sich zu denken, na gut, jetzt sehe ich, alles ist unbeständig und jetzt werde ich es loslassen. So, dass man dann so auf Kommando versucht loszulassen, das ist eigentlich ein bisschen kontraproduktiv, ne? Weil man dadurch ja wieder so eine Instanz des Loslassers aufbaut. Und gefällt mir der Ausdruck zerfallen und lassen auch besser als loslassen. Man muss es ja nur nicht, also diesen Schneeball, diesen Knödel, man muss ihn ja nur nicht so fest zusammendrücken, dass ein Ding draus wird. Das reicht eigentlich. Okay. Da drüben war noch eine Meldung, glaube ich. Nein?
Schmerzen und Krankheit. Und da ist das Konzept der Unbeständigkeit angenehm, weil ich dann dachte, ja, der Schmerz vergeht. Und dann habe ich mich sehr erinnert, ich komme aus dem Sport, einem sehr ambitionierten Sport, dieses zu Zähne zusammen, jetzt kommt Schmerz und dann geh doch endlich. Also wie kann ich es, mir gelingt es nicht so einfach, dass ich den Schmerz dann einfach in seiner Form akzeptiere und ihn gehen lasse, wenn er geht, sondern da ist dieser Wunsch dabei, also dieses fast schon auch Freude, dass der Schmerz da ist, aber gleichzeitig nur mit dem Konzept, er geht ja auch wieder.
Vielleicht warten drauf, dass er dann endlich weggeht, oder?
Ja, das auch, hoffen und denken, und genauso leider auch, wenn es angenehm ist, dass ich denke, oh, jetzt genieße es, weil der Schmerz kommt. Da bin ich natürlich nicht im Gewahr, das ist mir klar, aber das erinnert mich sehr an meinen Sport, wo ich auch beiße und weiß, irgendwann ist dann das Ziel da, aber...
Was ist das für ein Sport, wo man beißt?
Marathon.
Ach so.
Lange
so.
Strecken, ja.
Okay. Übertragenen Sinn, beißen.
Beißt, ja.
Okay. Also im Kampfsport, wo man beißen muss. Ja.
Den Kampf beißen.
Ja, also etwa, vielleicht was man auch mit dem Laufsport verbinden kann irgendwie. Also auf der einen Seite, wie ich ja versucht habe zu erklären, auf der einen Seite haben wir die Provokation des gefühlten Wertes. Ne? Das ist jetzt unangenehm, weil da brennt oder so. Und auf der anderen Seite haben wir immer die Wahrnehmung, die eine Sache, ein Ding draus macht. Ja, das ist es in dem Fall, ich habe jetzt den Knieschmerz. Oder beim Laufen, ich weiß nicht, wenn mein Rennen dann vielleicht läuft, dann ist das so eine Einheit, wo dann eben jetzt dieser 5000 Meter Lauf draus wird. Und da, ohne dass wir es bemerken, spannen wir da ja einen zeitlichen Rahmen. den stülpen wir da so drüber. Dass man sagt, mein Knieschmerz, den habe ich schon seit 3 Minuten und werde ich noch hoffentlich nicht mehr lange haben. Oder aus Erfahrung weiß ich, das dauert jetzt 10 Minuten und mein Gott, wann sind endlich die 10 Minuten vorbei? Ne? Und wenn man das schafft, ein bisschen diesen Griff der Wahrnehmung ein bisschen zu lockern, dann merke ich ja, ich erlebe nur das, was ich jetzt diesen einen Moment erlebe. Also sozusagen die Erlebenseinheit zu verkleinern, nicht zu sagen, ich habe jetzt 5 Minuten einen Schmerz, sondern ich habe jeden Moment immer wieder eine neue Erfahrung. Da muss ich nicht warten, dass in der Zukunft das, was jetzt da ist, aufhört. Also es ist so, wie mit diesem Unbeständigkeits-Sandwich, ne, da beschäftigt man sich dann in dem Fall mehr so mit dem Anfang und dem Ende und oh, es hat der Schmerz angefangen und wann hört er endlich auf? Ja, und da kann man sich dann eben mehr auf den Flüssigzustand im Moment konzentrieren. Dann verändert sich was an dieser soliden Wahrnehmung des Schmerzes.
Aber im Laufen motiviert man sich ja, dass man sagt, noch 2 Kilometer, noch 3 und dann ist es vorbei.
Ja, ja, genau. Ding,
aber das ist ja genau mit dieser zeitlichen und räumlichen Distanz in dem Falle.
Genau, ja, also das hast du wahrscheinlich jetzt gut eingeübt,
ja,
diese Einstellung. Aber es wäre ja auch beim Laufen interessant, einmal zu schauen, ja. Ich laufe jetzt da noch die 2 Kilometer, aber kann ich das nicht besser aushalten, wenn ich das dann wieder vergesse, dass es noch 2 Kilometer sind? Und halt immer jetzt, ja, jetzt so wie es jetzt sich anfühlt, nicht angenehm, aber halte ich doch jetzt aus. Ne? Also so. Weiß nicht, vielleicht so ähnlich wie wenn man jetzt eine lange Gerade läuft, man schaut vor sich auf den Boden, dann ist das nicht so schlimm, aber wenn man dann schon sieht, oh, so weit noch und immer diese langweilige gerade Strecke, dann hat man noch eine zusätzliche, sich noch ein eben zusätzlich zu dem tatsächlichen Unangenehmen, sicher noch dieses Unangenehme der Vorstellung. Ja, da muss ich quasi 5 Minuten lang das aushalten, dass ich es jetzt noch 5 Minuten lang aushalten werden müssen. Und so muss ich halt aushalten, dass es jetzt gerade nicht angenehm ist. Natürlich kann man auch letzten Endes immer wieder dieses Baukastensystem schauen, ob man da gerade gut drin ist. Ne? So meistens wenn eine sehr herausfordernde, entweder jetzt geistig, eher so emotionales oder körperlich was Schmerzhaftes ist, was der Geist halt dann schnell versucht, ist aus diesem Körperrahmen irgendwie rauszukommen. Und weil er das jetzt eben hier als unangenehm empfindet. Und dann gehen halt die Gedanken los. Und einer der naheliegendsten Gedanken bei Schmerz ist, wann hört das endlich auf? Das ist ein Versuch des Geistes, da irgendwie schon, also im Normalfall, wenn man jetzt nicht hier sitzen würde, sondern man hat plötzlich einen Schmerz im Knie, da würde man ja logischerweise irgendwas dagegen unternehmen. Ja? Das ist ja auch durchaus sinnvoll, Schmerzrezeptoren zu haben, die melden, wenn irgendwas kaputt ist. Ja? Das ist halt jetzt so die Sonderform beim Sport und in der Meditation, dass man sich das quasi, dass man da über den natürlichen Reaktionsinstinkt irgendwie hinausgeht. Und da kommt es vielleicht auch wieder zusammen, dass du das dann auch nutzen kannst. Die Erfahrung aus dem Sport, dass man jetzt sagt, gut, da ist der Schmerz, aber ich höre deswegen nicht auf. Ja, aber womit man dann nicht aufhört, ist halt in der Meditation ein bisschen was anderes. Ich höre nicht auf, jetzt in der Gegenwart zu bleiben damit. Ich höre nicht auf, darauf zu achten, mit welcher Einstellung ich dieser schmerzhaften Erfahrung begegne. Ja, dann Buddha vergleicht das so mit, ein Mann wird von einem Pfeil getroffen, das tut natürlich weh, und dann wird er aber unmittelbar darauf gleich von noch einem Pfeil getroffen, an derselben Stelle. Ja, kann man sich ja zum Glück schon gar nicht mehr so richtig vorstellen, wie das dann weh tut. Das ist wahrscheinlich noch niemand von euch mit Pfeilen beschossen wurde, in diesem Leben zumindest. Na, und also den Buddha zeigt uns, wie wir den zweiten Pfeil vermeiden können. Aber der erste Pfeil, der ist halt manchmal einfach ein Teil des Lebens. Dass ein unangenehmes Gefühl entsteht. Dass der Körper eben so, ist ja so ein gebrechliches Ding, dass er halt immer wieder, dass er immer wieder solche Signale sendet.
Ich habe viele Probleme, also wenn ich meditiere, habe ich physische Probleme in den Worten, also mir ist die Atmung ist ab und zu die Hölle, so einfach, weil ich mache ja alles hier. Aha. Und ja, das ist eine Geschichte. Wenn ich gegen den Schmerz trete, dann ist es alles verkrampft.
Ja.
Der Herr will nichts. Und ich sage, okay, lass das an. Und wenn ich akzeptiere, ich konzentriere mich in meinen Körper, was fühle ich, wo so hässlich, so grausam ist.
Aha.
Und das ist so intensiv, das wird 4-5 Mal mehr gespürt. Und vielleicht, wenn ich nicht versuche, wegzurennen, dann vielleicht kommt ein, weil das Konzentration ist auf das Schmerz, kommt Ruhe. Ganz Ruhe. Weil man will ja nicht weg, 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 weg. Wann bist du weg? Das ist ein Punkt. Und es gibt andere Tage, wo ich sage, okay, der Blick ist auf den Schmerz. Oder es gibt andere, ich spüre auch andere Sachen. Mhm. Im Körper ist es nicht nur Schmerz. Es gibt andere Sachen. Kann ich das auch fühlen?
Mhm.
Und es ist ein anderes Blick, ne?
Mhm.
Aber ab und zu bringt auch etwas. Also Ruhe mindestens.
Mhm.
Ich weiß es nicht, ob das die richtige Technik ist oder nicht.
Richtige Technik.
Ja, gut.
Gut.
Also selber als Intuition, weil es sind viele Jahre, kein Arzt findet mehr, was in Duoden ist, aber das ist eine Tatsache. Ich lebe jede Minute in diesem Druck drin.
Aha.
Und was mache ich mit dem?
Aha.
Also
ja,
weil dann den Atmen, es ist so, es ist als hier, jemand ist
drückt. Würden,
ja, und dann sage ich, Mensch, ich kann nicht atmen. Das ist so ein schreckliches Gefühl da.
Und dann versucht man am Anfang eine Zeit lang so zu meditieren, damit das weggeht. Ne? Und dann merkt man, das funktioniert nicht, es wegzumeditieren. Und dann fängt man an, es zu akzeptieren.
Ja,
und dann kann es sich verändern, aber es muss sich nicht mehr verändern, weil ich es ja zu akzeptieren lerne.
Weil das ständig ist da. Dann das muss ich gegen den kämpfen, dann wird es schlimmer.
Ja. Ja, also aufhören zu kämpfen.
Ja, also, aber es gibt Tage, ich merke, mein Geisteszustand, er will nicht. Dann ist.
Ja, ein sturer Ochse manchmal, der Geist. Aber nicht immer, zum Glück.
Für wie bedeutsam hältst du es, dass man eben auch gerade, wenn man die Unbeständigkeit betrachtet, bei einem Objekt bleibt? Weil was mir passiert, dass ich dann, gerade wenn ich eben diese Vergänglichkeit, die Unbeständigkeit betrachte, doch wieder beim Atem lande.
Mhm.
Und dann bin ich ja wieder beim Atem.
Mhm.
Und nach einer Zeit fällt mir ein, ach so, du wolltest ja eigentlich Unbeständigkeit angucken. Das war das Objekt wechselt. Das Objekt der Betrachtung.
Nicht unbedingt das Objekt der Betrachtung, sondern die das, was einen am Objekt interessiert. Also ich finde das zum Beispiel ganz gut, den Atem als sozusagen als als Basislager der Fokussierung auch bei der Unbeständigkeitsbetrachtung zu verwenden. Der ist immer da, und wenn ich abgelenkt bin und ich merke, dass die Unbeständigkeit des Atems, da habe ich eben, kann ich sofort immer wieder mich verbinden mit der Unbeständigkeit. Ne? Also, und der Atem als Objekt der Unbeständigkeitsbetrachtung hat den Vorteil, dass er nicht viel bedeutet. Also er lockt uns nicht so schnell aus diesem Thema Unbeständigkeit raus, dann in irgendeine Blabla-Geschichte. Das ist, wenn ich jetzt irgendwie im Autogeräusch zuhöre, kann es sein, ja, war das jetzt ein Audi oder ein Mercedes? Oder, erst nur ein blödes Beispiel, aber halt die Reize aus der Welt können schnell einen irgendwie mehr interessieren als die Unbeständigkeit. Und auf der anderen Seite ist stur nur Unbeständigkeit auf den Atem, das kann für den Geist dann auch irgendwann uninteressant werden. Ja, drum ist dann irgendwann an dem Punkt, auch was du gefragt hast, ist es dann hilfreich, auch so ein bisschen eine Reflexion mit hineinzuholen. Weil wir wollen ja letzten Endes nicht lernen, dass der Atem unbeständig ist, sondern dass unser Erleben unbeständig ist. Ja? Und jetzt nur, dass das Atmen unbeständig ist, gut, ja, kann man so akzeptieren, aber was bedeutet das für mich? Ja? Und der Atem ist ein Fallbeispiel dafür, dass alles, was wir erleben, unbeständig ist. Und so kann man das so als Zentralachse nehmen, irgendwie so, dass so als Basisstation, wo ich immer wieder zurück kann, wenn mir der Aufmerksamkeits-Sauerstofftank irgendwie leer geworden ist, kann ich da wieder ein bisschen Luft holen und auftanken und mich wieder ausrichten auf die Unbeständigkeit und dann vielleicht mich auch wieder da hervorwagen und dann die Geräusche und Gefühle und alles andere, was so das Erleben halt anschwemmt, als unbeständig vorbeifließen lassen. Man weiß, man kann das auch noch, also man kann sich da ewig spielen, hätte ich jetzt was gesagt, weiß nicht, ob das so zum Thema jetzt passen würde, der Unbeständigkeit, aber man kann sich gut spielen mit dem Beobachten der Unbeständigkeit, also wenn das jemanden sehr interessiert. Ich habe jetzt gerade heute ist mir plötzlich auch so die Idee gekommen, man könnte mal sozusagen ein vertiefendes Wochenende sowas machen, speziell nochmal für die Unbeständigkeitsbetrachtung. Also ich erwähne das jetzt nur so am Rande, für die, die es jetzt wirklich interessiert, die wenn der Buddha über Unbeständigkeitsbetrachtung spricht, in den Lehrreden, dann ist das sehr oft im Schema der 5 Daseinsgruppen. Also das sind 5 Aspekte unseres körperlich-geistigen Erlebens, die irgendwie die Gesamtheit umfassen. Also alles, was wir erleben, steckt da drinnen. Ne? Der körperliche Aspekt, der Gefühlsaspekt, der Wahrnehmungsaspekt, dann der Aktivitätsaspekt, der ausgelöst wird durch den gefühlten und wahrgenommenen Aspekt. Ne? Also ein angenehmer Apfel, den möchte ich jetzt essen. So, ein einfaches Beispiel. Und der Bewusstseinsaspekt, also quasi die Leinwand, auf die das projiziert wird. Und das alles steckt in dem Erleben eines Atemzuges mit drinnen. Ja, wir können dann zum Beispiel anhand unseres Fallbeispiels Atem kennenlernen, wie diese verschiedenen Daseinsaspekte jeweils unbeständig sind. Ja, zum Beispiel die sozusagen die materielle Grundlage des Atmens. Ja, das ist eben nur so diese, was du auch so ein bisschen beschrieben hast, dieses Prickeln und Ziehen und, ne, also egal welchen Elementen man das jetzt zuordnet und man sagt, das ist das Windelement oder da ist so Wärmeelement zu spüren, das ist dann gar nicht so wichtig. Es ist die materielle, das rohe Material des Erlebens sozusagen. Und wenn ich mich darauf spezialisiere, das mal so zu sehen, dann ist mein Objekt gar nicht mehr so der Atem und das ist dann, dass der Atem unbeständig ist, ist für den Rest meines Erlebens nicht relevant, sondern es ist halt ein Grundbaustein des Erlebens anhand des Atems verstanden. Ja, und dann kann ich das auch sehr gut ausdehnen, dass ich sage, ja, so wie das jetzt beim Atmen unbeständig ist, die materielle Grundlage meines Erlebens, so ist das immer. Auch wenn ich einen Schokoladekuchen esse, dann ist auch diese was da so, also durch die Elemente in mir erzeugt wird, folgt immer der gleichen Unbeständigkeit. Ja, und das, ich denke, dass der Buddha dass da sozusagen diesen Effekt, den es braucht, dass die Unbeständigkeit uns wirklich ein brauchbares Argument wird zum Loslassen, zum Zerfallen lassen, dass das da einfach immer noch professioneller, noch intensiver wird, bis der Geist wirklich restlos überzeugt ist, ja, tatsächlich, es stimmt, es ist unbeständig und let it go. Ja, und aber also man muss da ein bisschen aufbauen, ne? Und darum vielleicht mal so als Idee, wenn wir mal ein paar Leute finden, die sich vielleicht dann speziell für Spezialisierung in der Unbeständigkeitsbetrachtung sehen. Dann können wir das ja mal machen. Ja, bitte.
Mir ist sie im Zusammenhang Unbeständigkeit und Veränderung beim Wachsen von einem Organismus, also aus dem Säugling, das Kindergartenkind, aus dem Kindergartenkind, das Schulkind. Ne? Da warten ja auch die Eltern drauf, dass diese Veränderung in der gewünschten Weise abläuft. Das ist ein Aspekt. Aber dass überhaupt sich das entwickelt, da ist ja ganz wichtig, diese Unbeständigkeit. Ne? Mhm. Also wenn der Säugling bleiben würde, wie er ist, dann wäre er halt ständig, ewig das Säugling. Und dadurch, dass sich das dauernd verändert, aber in einer, das ist halt so eine gezielte Richtung. Und ich glaube, die Veränderung, von der wir jetzt da, oder du gesprochen hast, das ist halt etwas, was das passiert und da muss ich darauf einstellen und damit umgehen können. Aha. Aber diese Art von Veränderung, die macht ja eigentlich den ganzen Lebensprozess mit aus. Aha,
aha. Ja, also die Veränderung in dem Sinne, ne, so quasi, das, natürlich kann das auch positive Aspekte haben, ne? Auch wenn man sagt, ich bin jetzt, ich meditiere nicht und jetzt möchte ich aber meditieren, ich bin nicht befreit und möchte befreit werden, natürlich strebe ich da auch eine Veränderung an. Klar, also Veränderung in dem Maßstab kann was Positives und was Negatives haben. Ja, und,
aber hier ist es so ein Wachstumsprozess, auf den ja der Organismus oder das Kind ja auch keinen Einfluss hat. Das geschieht halt
wieder. Ja. Also das ist ja auch für ein Kind nicht immer nur lustig, dass es immer wachsen und älter werden muss. Oder dann auch sozusagen, wenn dann der Scheitelpunkt der Kurve überschritten ist, dann irgendwann findet man das nicht mehr so toll, dass man immer älter wird und dass sich alles weiter verändert und dass es gar nicht aufhört, sich weiter zu verändern. Also das bin ich jetzt gerade in dem Alter, wo ich merke, dass das ja stimmt mit dem Altwerden. Dass die Haare grau werden. Oder halt die Haare stoppeln. Ich kann das ja ganz gut retuschieren mit meinem Haarschnitt. Aber mir kommt das dann mal, also so klingt jetzt ja vielleicht lächerlich, aber so lächerlich das klingt, dann kommt mir manchmal so die Einsicht, ja, und das ist nicht, weil ich jetzt gerade einen schlechten Tag habe und das wird schon wieder, sondern das wird sogar noch immer schlimmer. Ja, also so habe ich das halt als 30-Jähriger, jetzt bin ich ja schon über 40, als 30-Jähriger hat man noch so das Gefühl, ja, wenn es mir mal schlecht geht, dann nächste Woche geht es mir wieder gut. Mhm. Na, aber auf diesen Alterungsprozess kann man das jetzt schlecht anwenden. Also aus buddhistischer Perspektive dann schon wieder irgendwie. Ne? Man kann dann schon aufs nächste Leben hoffen. Erstmal gar keine Haare hat. Ja, und also das spielt für den Buddha natürlich auch mit hinein in seine Weltsicht, seine Vorstellung, dass das eben ist nicht hier das einzige, sozusagen, das Leben ist kein Einakter. Ja, das ist ja gerade nur in einer kleinen Zwischenszene. Wenn man genau hinschaut, eigentlich ein ziemlich langweiliges Stück. Ne? Weil in jedem Akt Geburt, Alter, Krankheit, Tod, Geburt, Alter, das hat man, nach ein paar Akten hat man es verstanden. Ne? Und irgendwie so ein modernes Theaterstück, das halt dann noch 50 Mal einen irgendwie, vielleicht hat es irgendeine künstlerische Aussage, dass das so ist. Aber ja, es wird manchmal eben dann auch der Versuch unternommen, der Unbeständigkeit so ein bisschen ihre Grimmigkeit zu nehmen, indem er eben sagt, ja, Unbeständigkeit heißt ja auch Entwicklung und ohne Unbeständigkeit wäre gar kein Wachstum möglich. Und das, wenn einem das ein bisschen tröstlich stimmt, ist das ja okay, aber im Prinzip ist es ein bisschen eine komische Vorstellung, weil sobald sich in einem Embryo nichts mehr bewegt und nichts mehr tut, dann ist er tot. Also Leben ohne Veränderung, auch jetzt wieder im meditativen Achtsamkeitskontext, Erleben ohne Veränderung ist einfach ein, das kann man sich nicht vorstellen. Leben braucht immer, also so erklärt das der Buddha, wenn wir jetzt nach dem Buddha gehen, Bewusstsein ist etwas bedingt Entstehendes. Braucht immer Bedingungen. Kann nicht sagen, es gibt das absolute Bewusstsein, das völlig unabhängig von irgendwelchen Bedingungen so frei im Raum schwebt. Ja, Bewusstsein ist immer eine Reaktion auf einen Stimulus. Auch wenn es ein geistiger Stimulus ist, das ja, sogar in den feinen meditativen Zuständen, selbst wenn das der Reiz ist, den die Wahrnehmung der Nichtzeit auslöst, ja, steht dadurch immer noch Bewusstsein. Für den Buddha ist Bewusstsein einfach ein anderer Ausdruck für Unbeständigkeit. Unbeständigkeit par excellence ist das, was wir Bewusstsein nennen. Das zu sagen, ja, stell dir mal vor, Bewusstsein wäre beständig, das macht irgendwie keinen Sinn. Wie war gestern gestern hatten wir doch so einen Spruch, wir haben eine kleine Privatdiskussion gehabt gestern Abend. Wie war das? Der Preis, den man für die Beständigkeit zahlen muss, ist, dass man sie nicht erlebt. Der Preis für die Ewigkeit ist, dass man sie nicht mitbekommt. Ja, und solange man nicht, das hat man, weiß nicht, ob jemand von euch schon mal was von Paul Dahlke gelesen hat, das ist so ein Lieblingsautor von mir ein bisschen. Der hat das auch nochmal so betont, dass eben, dass es darauf ankommt, dass wir wirklich die Bedeutung der Unbeständigkeit einmal völlig erfassen. Das ist eben in unserem gerade hier in Europa oder im Westen, wo die schöne Tugend der Toleranz und Anpassungsfähigkeit dann auch eben manchmal im Buddhismus an einen Punkt kommt, wo es darum ging, immer kompromisslos zu sagen, es ist unbeständig und alles, was unbeständig ist, kann unmöglicherweise dauerhafte Befriedigung schaffen. Ja, und dann ist manchmal so der Toleranzgedanke so, ja, aber das kannst du doch nicht sagen oder das klingt ja deprimierend und dann machen wir jetzt so ein bisschen so, das machen wir ein bisschen, das sagen wir ein bisschen anders. Ne? Und dann kommt vielleicht was raus, was auf den ersten Blick schöner klingt, was aber bei genauem Hinsehen eben genau diese zwingende Logik nicht mehr in sich trägt, die für den Buddha und seine wirkliche, für diesen Befreiungsmoment so ausschlaggebend ist, dass man versteht, Unbeständigkeit gilt zu 100%. Und darum kann ich auch zu 100% loslassen. Also das ist meine einzige Chance, zu 100% einmal loszulassen, wenn ich es wirklich, wenn ich die Bedeutung der Unbeständigkeit zu 100% zulasse. Und natürlich ist das eine persönliche Entscheidung für jeden Einzelnen, wie viel Prozent Befreiung er haben möchte. Oder sich selber auch zutraut. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen eine Frage erstens der Gewöhnung und zweitens dann auch des Mutes oder der Bereitschaft, um auch mal was was wirklich quasi bis auf den Grund zu verfolgen.
Ich finde, der Bruder hat es da besser als ich, weil der Bruder hatte noch das Rückzugsgebiet der anderen Leben. Wenn das Konzept für einen nicht greift, dann ist dieses Veränderbarkeitsthema, diese Veränderung oder Unbeständigkeit natürlich noch dramatischer, finde ich. Nicht, ist sie trotzdem da. Aber
aha, mit dem Tod meinst du?
Ja, weil das Leben ist der Prozess, der Tod aber nicht. Da gibt es keinen Prozess mehr. Das ist ausprozessiert. Und, insofern ist die Unbeständigkeit ohne ein weiteres Leben, das man im Zweifel eh nicht erlebt, weil man ja nicht weiß, dass man schon gelebt hat, erleben wird. Natürlich eigentlich für alle gleich, aber so im Gedankenkonstrukt des Buddhas macht er sich da etwas leichter als
ich. Naja, nicht unbedingt, würde ich sagen, weil du für dich, du nimmst das ja quasi als selbstverständlich hin, das Ende der Wiedergeburt, was für den Buddha erst harte Arbeit ist.
Okay.
Das war, und eben drum ist es manchmal so schwer, sich in den Buddhismus reinzudenken, oder so jetzt in sein tatsächliches Ziel, ne? Weil viele Menschen hier im Westen, die gehen davon aus, dass mit dem Tod quasi ihr Dasein erlischt. Ja. Und für den Buddha war das eben genau das Gegenteil selbstverständlich.
Spannend, ja. Okay, verstanden.
Du hast eine Frage. Okay, gut. Eine Frage.
Ich fand das sehr schön, wie du das beschrieben hast, mit diesen kleineren Segmenten praktisch betrachten, in diesem Vergehen. Also zum Beispiel, wenn ich an Einatmen denke, sobald ich anfange einzuatmen, ist eigentlich klar, also dieses Sandwich ist klar, dass ich irgendwann aufhören muss einzuatmen, weil ich halt immer weiter einatmen kann. Und jetzt aber, das, wenn ich das zerfallen lasse, ja auch wieder so segmentiere, bin ich dann nicht eigentlich dabei, wieder Dinge zu halten und es nicht geht? Passiert dann nicht eigentlich genau der gegenteilige Effekt, dass ich dem sozusagen Zeit schenke, dadurch, dass ich die Skala, auf der ich betrachte, verändere? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt
ausdrücke. Was meinst du mit es zerfallen?
Also ich finde dieses auch mit dem Loslassen, stimme ich dazu, kann ich besser verstehen, wenn ich irgendwas zerfallen lasse, weil es halt einfach ein vergehender Prozess ist. Aber wenn ich da auch die Dinge in diesen Abschnitten betrachte, dann haben sie ja in diesem Abschnitt wieder zwar auch ihre Endlichkeit, aber mehr Dasein als diese abstrahierte
das sind jeden Moment zerfallende.
Ne? Ja, genau. Also wenn ich die, was wir gerade hatten, von dem Kind zu dem Erwachsenen, wenn ich diese große Abstraktionsebene, das ist ganz klar, das vergeht irgendwann. Wenn ich das aber so ganz auf ganz kleine Momente zoome, dann bin ich ja dem nicht mehr bewusst, dass das in diesem großen Prozess der Zerfall ist. Dann bin ich ja aber irgendwie, weiß ich noch nicht, wo ich dann bin. Also da,
ja, also der Zerfall,
zurecht.
Der Zerfall, den wir im Moment sehen können, ne? Der ist eben, der ist, mit dem sind wir viel weniger vertraut als mit dem Zerfall aus dem Alltag. Ne? Passiert ja immer wieder, dass im Alltag etwas wirklich zu Ende ist. Und, das ist der, auf der anderen Seite ist das Zerfallen im Moment noch einmal ein wesentlich beeindruckenderer Einblick, den der Geist gewinnen kann. Weil irgendwas im Normalfall in unserem Leben passiert, irgendwas geht zu Ende und wir lassen es eben nicht darauf beruhen, wir lassen es das nicht einmal zerfallen, sondern fangen sofort an, das Loch wieder zu stopfen. Ja, selbst wenn, also und normalerweise ist unser Geist nicht auf das Enden, sondern auf das Anfangen ausgerichtet. Und selbst wenn einmal etwas passiert, das so dramatisch ist, dass wir das Ende doch sehen, ja, versuchen wir dann meistens auch irgendwie das wieder mit einem Anfang irgendwie zu kaschieren. Und im direkten Sehen, in der Achtsamkeitspraxis, kann uns dann einmal dieses permanente Zerfallen bewusst werden. Ja, das, jetzt ist es weg und schon wieder weg und schon wieder weg. Also so wie man so, es ist so ein bisschen, man dreht irgendwie so den inneren Kopf in eine andere Richtung. Ja, normalerweise irgendwie steht man stromaufwärts und sieht das so auf sich zufließen.
Perspektivenwechsel.
Genau. Da drehen wir uns um und sehen, dass der Wasserfall verschwindet einfach die ganze Zeit. Ja, da hinter mir. Also normal ist der hinter mir und interessiert mich nicht. Vielleicht höre ich manchmal das Rauschen und dann wird es mir ein bisschen mulmig, aber dann schaue ich halt doppelt so fest nur nach vorne, ne, und was kommt da alles Schönes angeschwommen und da lernen wir es jetzt immer mal unseren Blick zu wenden und einfach den Erlebensprozess nicht als einen Entstehensprozess zu sehen, sondern als einen Vergehensprozess. Ne. Hat beides seine Berechtigung. Ja. Aber wir versuchen eben einfach mal die andere Seite der Veränderung zu sehen. Und die hat eben nochmal eine besonders starke Wirkung. Und das mit dem Zerfallen lassen ist jetzt von mir der Versuch, dass dieses ja mittlerweile auch schon sehr vielleicht überfrachtet oder falsch, also mit allen möglichen Schichten überlagerte Wort des Loslassens ein bisschen neu zu definieren. Das kann man heute auf jedem Teesäckchen da auf dem Dings lesen, irgendwie loslassen, bla bla. Und dadurch hat das so eine schwammige Bedeutung für uns manchmal. Ne? Außerdem diese Betonung des aktiven Loslassens. Ne? Ich bin der das festhält und jetzt bin ich der das loslässt. Und in Wirklichkeit läuft es nach meinem Empfinden ein bisschen anders, dass wir diesen Geist, der ja auch nur Mitspieler ist in dem Gesamten, ne? Also dieses wer beobachtet das Ganze, wer meditiert da immer, das ist eigentlich eine Frage, die ein bisschen in die Irre führt. Mhm. Ne? Weil unser Bewusstsein ist immer ein Spieler gleichzeitig. Ja? Also ich kann mich erinnern, in unser Turnlehrer in der Schule, der hat, wenn wir Fußball gespielt haben im Sportunterricht, da hat er meistens mitgespielt und dann war er gleichzeitig Schiedsrichter und Mitglied einer Mannschaft. Das hat dann meistens nicht so perfekt funktioniert mit dem Unparteiischsein. Und so ähnlich ist das mit dem Geist auch. Ja, darum ist es ja auch so wichtig, ihn irgendwie unparteiisch zu machen. Der hat natürlich auch ein Interesse daran, dass vielleicht am Schluss irgendwas für ihn Schmeichelhaftes rauskommt aus dem Prozess. Und sagt, ja, es ist unbeständig, dann kann der Geist sagen, ja, das da ist alles unbeständig, so, jetzt haben wir es gesehen, so, jetzt machen wir was anderes. Ja, und dann eben die Unbeständigkeit in seiner alles umfassenden Art zu sehen, führt dann nicht so sehr dazu, dass die Instanz, die da überhaupt nichts damit zu tun hat, dann den Rest so loslässt und dann in strahlender Schönheit übrig bleibt, sondern dass dieses gesamte Konstrukt, das nur davon lebt, dass es so zusammenklebt, dass es so aneinander haftet, dass diese Haftwirkung weniger wird und dann das auseinanderfällt und die Bestandteile natürlich noch da sind, Ja, also Buddha hat ja auch Bewusstsein und Gefühle und Wahrnehmungen, aber es klebt nicht mehr zusammen. Das heißt, er erkennt, aha, ich sehe da was, entsteht eine Wahrnehmung, aber es klebt nicht so am Bewusstsein, dass ich das Gefühl habe, ich nehme das jetzt wahr und ich weiß genau, was richtig ist. Dieses Zerfallenlassen bedeutet dann eigentlich, ich bin damit einverstanden, dass es sich jetzt mal auflöst und nicht wieder sofort neu zusammenbaut. Und das kann man dann eben auch, das ist dann natürlich nicht, also nicht jedes Zerfallenlassen, nicht jeder Loslassmoment ist dann gleich schon die vollkommene Nibbana-Erfahrung. Aber es sind so kleine, immer so eine kleine Übung. Man sagt, okay, lass es mal zerfallen, halte ich das ein paar Momente aus, dass gar nichts Neues entstehen muss. Also es kommt sowieso von selber, aber so dieses, ich brauche das jetzt, ich halte es nicht aus, ohne dass irgendwas Neues gleich wieder kommt, das mal zu entspannen. Das ist eine tolle Übung. Ja?
Wobei ich finde, wenn man zerfallen, super wichtig. Und deswegen, das ich lasse es zerfallen, eigentlich hat ja wieder das gleiche wie ich lasse los.
Ja.
Das ist ja auch wirklich nichts,
ja,
sondern das
Zerfallpunkt. Ja. Also ich setze den Geist einfach der Information aus, die dann dazu führt, dass es zerfallen lassen kann.
Das.
Gut, das war, glaube ich, die letzte Frage. Jetzt übergebe ich kurz das Wort an euch.